Schlussendlich eben kommt auch das Problem dazu, was Innovationsprojekte überall haben. Die Innovation muss sich immer rechtfertigen. Das ja. Traditionelle muss das nicht tun. Da kämpfen wir genauso wie ihr vermutlich auch und wie andere kirchliche Innovationspersonen.
Die einzige Möglichkeit, mit der wir sicherstellen könnten, dass unsere Inhalte innerhalb des Kantons bleiben, wäre ja, sich so schlecht zu machen, dass nur wir selber und unsere Großmütter das irgendwie hören.
Gleichzeitig wird einem da manchmal der Vorwurf gemacht, dass man beliebig wird. Dem möchte ich kurz entgegenwirken, also dass ich sage, es gibt verschiedene spirituelle Typen zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Arten, an Gott zu glauben. Das bedeutet ja nicht, dass ich keinen eigenen Standpunkt habe, aber wir befinden uns da eigentlich in guter Tradition. Also man hat in der Bibel 2 Schöpfungsgeschichten, wir haben 4 Evangelien, also diese verschiedenen Perspektiven auf das, was Menschen mit Gott erleben und wie sie das deuten, die sind schon von Anfang an angelegt.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, eurem orangenen Podcast für Glaube, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Griegert und diesmal zu Gast sind Evelyn Baumberger und Manuel Schmid. Die beiden sind TheologInnen und leiten zurzeit gemeinsam das RevLab in Zürich. Das RevLab ist Partner von Yeet und beschreibt sich selbst als, Zitat, digitales Lagerfeuer für spirituelle NomadInnen und EntdeckerInnen. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Danke für die Einladung. Hi.
Ja, schön, hier zu sein.
So, ihr beiden, bevor wir mit unserer Schnellfragerunde loslegen, der wir euch ein bisschen persönlicher kennenlernen wollen, habe ich mir gedacht, ich mache es mir heute mal ganz leicht, bevor ich euch jetzt umständlich vorstelle persönlich. Ihr seid ja zu zweit da, das kann ich ausnutzen und ihr kennt euch gegenseitig sowieso viel besser als ich euch bisher. Vielleicht habt ihr Lust, euch gegenseitig kurz vorzustellen.
Oh, das ist wie bei Ausgeglaubt, Manu, das kannst du am besten.
Stimmt, ja, wer mag anfangen?
Gerne.
Ja, super.
Evelyn Baumberger, wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange, weil ich eine Zeit lang in einer Gemeinde ein Praktikum gemacht habe. Und da habe ich dich kennengelernt, weil du in der Gemeinde zu Hause warst damals. Dann haben wir uns lange aus den Augen
verloren. Das war vor 25 Jahren.
Genau, es ist wirklich lange her. Ist wirklich lange her. Und dann haben wir uns wieder getroffen im Blick auf diese Zusammenarbeit im RevLab. Inzwischen leiten wir das Ganze zusammen und du bist reformierte Theologin, du bist auch Journalistin, du bist ein ausgesprochener Herzensmensch, der Menschen liebt und das schätze ich an dir enorm und es ist eine Riesenfreude, mit dir zusammenzuarbeiten. Und du hast eine große Gabe, Themen des Glaubens und des Lebens allgemeinverständlich und spannend auf den Punkt zu bringen, so dass Leute sich einklinken und sich interessieren, die sonst vielleicht von Kirche und Theologie nicht viel wissen und auch nicht unbedingt viel wissen wollten, aber bei dir docken sie dann an. Ja, es gibt noch so viel zu erzählen, aber genau, mal so viel vielleicht. Du bist auch eine Pendlerin, du wohnst auch nicht in Zürich, sondern du fährst von Bern hierher und ich aus der Region Basel. Also wir sind meistens im Zug dann schon im Kontakt und bereiten uns auf den Tag vor.
Genau.
Kann ich mir vorstellen und hört Podcasts wahrscheinlich.
Sonst auch, ja.
Nicht so viel, wie man gerne möchte, was es alles gibt. Ja, Manuel ist Doktor der Theologie und Philosophie. Also er ist ein ganz scharfsinniger Geist und du kannst Dinge sehr gut im Zusammenhang verstehen und einordnen. Du lässt dich sehr begeistern auch für Politik und für politische Phänomene, gerätst da manchmal auch in ein Rabbit Hole.
Ja.
Wenn man dir auf Instagram folgt, kriegt man das ein bisschen mit. Manuel podcastet an ganz verschiedenen Orten, also du podcastest bei Ausgeglaubt. Das ist so das RevLab-Zugpferd. Dann hast du den Philosophie-Podcast Mindmaps zusammen mit Heinz-Peter Hempelmann, den man ja in Deutschland auch gut kennt. Mhm. Und dann hast du noch den Podcast Popcorn Culture, wo du deiner Leidenschaft für Filme und TV-Serien nachgehen kannst.
Ja.
Zusammen mit Jana aus dem RevLab und mit Jay von Hossa Talk. Was kann man über dich noch sagen? Du bist auch ein Herzensmensch. Also du magst Menschen sehr und das wird mir empfehlen, wenn du nicht mehr im RefLab bist, diese Begrüßungen, die man immer von dir hört. Wenn du das Telefon abhebst oder wenn jemand reinkommt, dann wird er überschwänglich von Manuel begrüßt. Ja, wir haben jetzt 3 Jahre zusammen das RefLab geleitet und es ist eine Freude bis jetzt.
Ja, ja. Jetzt habe ich ganz vergessen, also ich habe ihn nicht vergessen, aber ich habe ihn nicht genannt. Ich habe deine Gabe hervorgehoben, Glaubensinhalte populär zu vermitteln und verständlich zu machen. Und dein Podcast, in dem du das vorzugsweise tust, heißt Unter freiem Himmel. Genau.
Ich danke euch. Das war sehr, sehr schön, euch dazu zu hören eben. Man merkt das ja irgendwie. Länger schon offenbar sehr gut zusammenarbeitet und dass da ganz viel Wärme ist. Ist echt schön. So, jetzt machen wir den nächsten Teil der Vorstellung. Und zwar haben wir dazu wie immer ganz frisch 7 neue Fragen für euch, die ihr ganz spontan und schnell beantworten dürft. Die Idee ist, dass ihr beide alle 7 Fragen beantwortet, immer abwechselnd. Und eben hat Manuel angefangen. Vielleicht magst du dann diesmal anfangen, Evelyn. Und wenn ihr bereit seid, geht's los.
Okay.
Ready.
Also, Frage Nummer 1. Nordsee oder Südsee?
Südsee.
Südsee, ja.
Wunderbar. Frage Nummer 2. Deine Lieblings-Sitcom-Serie?
Also, ich habe alles gesehen von Sex and the City.
Mhm. Okay, ich hätte jetzt gesagt, es ist eine schwierige Entscheidung, aber Big Bang Theory.
Mhm. Okay. Frage Nummer 3. Eher E-Roller oder eher Lastenrad?
Eher Lastenrad.
Mhm. Ja, ich muss sagen, weder noch habe ich beides noch nicht. Aber ich bin natürlich der Fahrrad, ich bewege mich ganz viel mit Fahrrad, aber nicht mit Lastenrad.
Okay. Dann kommen wir zu Frage 4. Deine schlimmste schlechte Angewohnheit.
Ui.
Soll ich helfen?
Fällt dir was ein?
Nein.
meine schlimmste schlechte Angewohnheit. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts ein, was ich im Podcast würde hören wollen.
Also ich würde von mir sagen, Zynismus. Es gibt Phasen, in denen ich eine bitterböse Einstellung zum Leben gewinne. Besonders wenn ich in diesen Insta-Rabbit-Holes versinke. Dann komme ich da schwer wieder raus.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht zu einer leichteren Frage. Nummer 5. Dein oder deine Lieblingsphilosophin darf auch wahlweise Theologin sein.
Ja, da müsste ich jetzt Manuel zuerst antworten. Philosophin. Also, wer mich sehr begeistert hat die letzten Jahre, war Etty Hillesum. Sie war eine Autorin, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat und da auch umgebracht wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ihre Art, die Welt zu sehen und an das Gute in Menschen zu glauben und das eben auch positiv zu befördern und noch Blumen zu kaufen, obwohl sie Blasen an den Füßen hat, weil sie als Jüdin die Verkehrsmittel nicht mehr nutzen darf, das hat mir sehr, sehr imponiert.
Mhm. Ah.
Ja, finde ich auch schwierig. Von den ganz Großen, so wahnsinnig belesen bin ich eben dann doch wieder nicht. Ich finde Nietzsche faszinierend, aber bin sicher kein Kenner. Und von den Neuzeitlichen, da gibt es eben ganz viele, die ich sehr, sehr spannend finde. Aber ich lasse es mal bei Nietzsche.
Okay. Ja. Danke. Frage Nummer 6. Spider-Man oder Obelix?
Geil.
Obelix.
Spider-Man.
Oh, wie schön.
Das war klar.
Ja, ich habe es auch geahnt. Frage Nummer 7 und damit auch schon die letzte. Vervollständige diesen Satz. Deine schönste Überraschung jemals war?
Also ich mag Überraschungen sehr. Ich werde jetzt da nicht, ich kann da ganz schlecht werden. Also da eine Überraschung kann sein, dass mich jemand zum Essen einlädt und aussucht, wohin wir gehen. Oder eine Überraschung kann ein selbstgebastelter Adventskalender sein.
Mhm.
Ich liebe Überraschungen überhaupt.
Das klingt gut.
Ja, also die kleinen Freuden des Lebens, die man dann gar nicht so unbedingt gut gegeneinander aufwiegen oder abwägen kann, würde ich auch sagen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, unsere Kinder. Das ist zwar keine so große Überraschung, man rechnet ja damit, dass da nach 9 Monaten etwas passiert. Da ist man ja gewissermaßen drauf vorbereitet und dann ist eben das Faszinierende, dass man dann auf das, was man dann irgendwie in den Händen hält, dann doch irgendwie nicht völlig vorbereitet war. Und das sind schon die einschneidenden Überraschungen meines Lebens, ja.
Oh ja. Vielen lieben Dank. Danke fürs Mitspielen. Das war die Schnellfragerunde. Und immerhin hat keiner von euch beiden jetzt bei der Frage nach der Überraschung gesagt, dass das RefLab schon so lange existiert und immer
das
weitermacht.
Immer noch gibt.
Ja, also vielleicht fangen wir mal so an. Um das RefLab zu verstehen, muss man zumindest mal schon vor fast 6 Jahren anfangen, Anfang 2020. Damals ging auch unser kleines Netzwerk, das Heat-Netzwerk, an den Start, aber eben auch das RefLab als unser erster Partner damals. Aber natürlich wart ihr schon immer auch was ganz anderes als Heat. Euer Motto war, Zitat, less noise, more conversation. Mhm. Mögt ihr einfach mal beschreiben, wie die Vorgeschichte zum RefLab ist? Also vielleicht kommen wir so der Sache näher, was das RefLab eigentlich genau ist, und vielleicht müsst ihr unsere nicht-schweizerischen HörerInnen dann auch noch ein bisschen Kirche in der Schweiz erklären.
Ja, eigentlich müsste Stefan Jütte jetzt hier sein. Das ist nämlich der Pionier quasi, der Gründer von RefLab, der sich das ausgedacht hat, zumindest die Idee hatte und sie auch durch alle Gremien in der Zürcher Kirche durchgebracht hat. Und dann das Team auch geformt hat. Und natürlich, ich war dann mit einem kleinen Team von Anfang an mit dabei. Und du hast aber auch von Anfang an mitgeschrieben. Und bist,
also in der Konzeptphase warst du dabei. Ich ja. nicht. Ich bin dann, als das RefLab live ging, bin ich dazu gekommen.
Bist du dazu gekommen, ja. Ja, also das Ganze, das war schon eine Vision, die Stefan mit uns auch geteilt hat, eigentlich mit Menschen in Berührung zu kommen, die sich selbst als kirchenfern verstehen und die an einem Sonntagmorgen nicht in einem reformierten Gottesdienst aufkreuzen würden, die vielleicht auch gar nicht mehr damit rechnen, dass für sie, für ihre Lebenswelt etwas Frisches, etwas Inspirierendes, etwas Lebensnahes aus den Reihen der Kirche kommt oder die der Kirche vielleicht sonst gar keine Chance geben würden, sie da anzusprechen, die aber, das haben wir dann von Anfang an gesagt, die digital affin sind, die Podcasts hören, die sich auf den sozialen Medien umtreiben und die Lust haben, ins Gespräch zu kommen über Fragen von Religion, von Ethik, von Spiritualität und so weiter. Und mit diesen Menschen im Blick haben wir dann das RefLab entwickelt und das war so eine wilde Pionierzeit, wo wir wirklich mit 1000 Ideen an den Start gegangen sind und auch einfach die Freiheit und Frechheit hatten, Dinge auszuprobieren, und was nicht funktioniert hat, das haben wir wieder eingestellt, und wir wurden auch immer wieder überrascht. Dinge, von denen wir überzeugt waren, dass sie fliegen, sind dann nicht geflogen, und andere haben uns völlig überrascht. Die haben wir als Nischenprodukte irgendwie oder als so Liebhaberprodukte mal lanciert und haben gemerkt, dass das erstaunlich viele Leute interessiert. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit, und wir sind ja dann auch, das ging euch ja dann auch so, wir sind eigentlich gestartet und 2 Monate später war Lockdown und Corona, und das hat vieles erschwert, aber auch manches beflügelt, weil die Leute natürlich teilweise sehr viele Podcasts gehört haben und sich vor allem auch online nach Ressourcen umgeschaut haben, weil sie dann gar nicht mehr sonst irgendwie Präsenzveranstaltungen gab es ja eine Zeit lang gar nicht mehr. Und das hat uns vielleicht sogar geholfen, eine gewisse Reichweite von Anfang an zu erreichen. Ja.
Damit hast du mir eine Frage schon direkt vorweggenommen, die ich als nächstes stellen wollte. Also ihr würdet auch sagen, dass bei euch Corona so ein bisschen auch so ein Aggregator war, der also das Ganze nochmal geboostet hat?
insgesamt würde ich das schon sagen, auch wenn natürlich, wenn man auch gemerkt hat, die Leute, also der bevorzugte Ort, um Podcasts zu hören, ist eigentlich der Arbeitsweg, ist, wenn man unterwegs ist, im Zug oder im Auto. Und während des Lockdowns sind ja die Leute nicht mehr unterwegs gewesen. Das hat uns beim Podcast vielleicht dann gar nicht so arg geholfen.
Ah,
aber insgesamt, glaube ich, ist in der Pandemiezeit, in der Lockdown-Zeit, ist natürlich das Interesse enorm gestiegen, online auf Inhalte zu stoßen und online Dinge zu finden, weil man sonst durch Abstandsregeln und Veranstaltungsverbote und so weiter eigentlich gezwungen war, sich im Netz umzusehen. So. Und das hat uns sicher geholfen, ja.
Noch eine strukturelle Nachfrage, die man aus deutscher Sicht verstehen muss. Es ist ein Projekt der Zürcher Landeskirche, ne, habt ihr gesagt. Also das heißt, wir kennen Zürich als Stadt. Ist die Landeskirche dann schon ein Verband oder ist es eine Gemeinde, eine große? Wie wäre das vergleichbar als Struktur?
Ja, auch mit den Landeskirchen in Deutschland. Also das ist in der Schweiz die 26 Kantone, die haben teilweise eine eigene, manchmal auch gemeinsam eine Landeskirche. Und das RefLab ist nicht ein Projekt, sondern ein Bereich der reformierten Landeskirche. Es macht insofern einen Unterschied, als dass ein Bereich einfach fix dazugehört, wie zum Beispiel der Bereich der Gefängnisseelsorge oder der Bereich der Kirchenentwicklung im Bereich der Familien und Kinder. Und ein Projekt ist ja per Definition eher zeitlich begrenzt. Ja. Das wird auch immer evaluiert und dem unterliegt das RefLab in diesem Sinne nicht.
Also das wir werden auch evaluiert, aber ja. es ist quasi kein Projekt mit einer Laufzeit. Weißt du, dass man jetzt gesagt hat, ja, wir machen das mal drei Jahre und dann besteht die Gefahr, dass wir das Ganze wieder einstampfen, sondern da wurde ein Budget gesprochen. Das wird natürlich angepasst im Zuge von Sparmaßnahmen und so weiter. Dem sind wir natürlich auch ausgesetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur für einen bestimmten Zeitraum planen könnten und danach völlig offen ist, ob es überhaupt weitergeht, sondern wir sind im laufenden Budget das heißt bei uns gesamtkirchlichen Dienste sind wir vorgesehen.
Da zum Verständnis hilft auch, dass das RefLab keine neue Initiative war im strukturellen Sinne, sondern dass es vorher hier einen Bereich gab, der hieß Theologisches Sekretariat. Da wurden Gutachten geschrieben, theologische für den Kirchenrat oder man hat Publikationen rausgegeben. Und durch Verschiebungen war da eine einmalige Chance, die dann eben Stefan Jüter genutzt hat, um das RefLab da zu erfinden oder ins Spiel zu bringen. Und wir machen Ähnliches wie das Theologische Sekretariat halt einfach im digitalen Raum. Also wir sind immer noch ein Kernteam von mehreren TheologInnen und wir kommunizieren Theologie im Auftrag der Zürcher Landeskirche.
Spannend. Ich hatte mir gleich zwei Fragen nämlich dazu aufgeschrieben, die habt ihr jetzt quasi schon im Vorbeigehen beantwortet. Gerade zu diesem Thema Projekt oder Initiative, da hatte ich mir einiges nochmal aufgeschrieben, das mich tatsächlich interessiert. Ich hatte das auch so verstanden, dass ihr sozusagen nicht begrenzt seid, also entgrenzt quasi. aber hattet ihr denn gerade bei der Gründung, bevor das Ganze zum ersten Mal auf den Prüfstand gestellt wurde, irgendeine Art von Bedingungen oder Vorgaben, die ihr erfüllen musstet oder keine Ahnung, vielleicht sogar ein Reichweitenziel oder so irgendwas, an dem ihr euch messen lassen musstet oder hattet ihr relativ freie Hand für das Konzept und die ersten Umsetzungen?
Also es gab natürlich, also das wäre gar nie gut geheißen worden, wenn es nicht einen ausführlichen Projektbeschrieb gegeben hätte, in dem auch klargestellt wurde, welche Zielgruppen wir zum Beispiel vor allem ansprechen wollen, mit welchen Medien wir kommunizieren wollen, dass wir mit Podcasts arbeiten und so weiter. Und soweit ich mich erinnern kann, waren jetzt keine harten Zahlen genannt, so quasi wie im ersten Jahr diese Reichweite und im zweiten diese. Das wäre auch enorm schwierig abzuschätzen gewesen, weil das hat ja noch keiner gemacht vor uns. Also natürlich, Podcasts gab es schon und es gab auch christliche Podcasts und so, aber was eine realistische Reichweite wäre für die Formate, die wir dann gestrickt haben, das hätte eigentlich gar niemand absehen können. Von daher hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, keine Vorgaben im Blick auf Hörerzahlen und Zugriffszahlen und so, aber das Projekt war schon ziemlich randscharf gestrickt und ist so dann auch durch die Gremien gekommen und gut geheißen worden und dann auch festgeschrieben worden in dem sogenannten Leistungsauftrag, den wir von der von der Kirche, also jeder Bereich hat einen Leistungsauftrag und da ist ziemlich klar definiert, welchen Dienst wir quasi für die Gesamtkirche oder im Interesse der Zürcher Landeskirche leisten sollen. Und das war von Anfang an natürlich, das wird dann immer wieder überarbeitet, diese Leistungsaufträge mit, ich glaube nicht jedes Jahr notwendigerweise, aber in gewissen Abständen wird das angepasst. Aber das war von Anfang an, waren wir da als ein Bereich klar definiert. Ja.
Wir gehören zu einer Abteilung, die heißt Lebenswelten. Das ist kurz für Lebenswelten auf Distanz. Das hängt an die Sinusmilieus, diese demografischen Studien. Und unsere Abteilung hat den Auftrag, Angebote für Menschen zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen, die von den traditionellen kirchlichen Angeboten nicht angesprochen werden. Und insofern ergänzen wir da die Arbeit der regionalen und lokalen Kirche.
Ich will nochmal bei dem Wort Projekt bleiben, weil ich sowas Schönes im Netz gefunden habe über euch. Und zwar war das RefLab auch Thema auf der Synode der Zürcher Landeskirche im letzten Jahr, also in der Parlamentsversammlung, für die Leute, die nicht genau mit dem Begriff Synode was anfangen können. Und da hat wohl Kirchenrat Andrea Marco Bianca was ganz Schönes über euch gesagt. Zitat, 2019 war das RefLab ein Pionierprojekt und heute ist es ein Leuchtturmprojekt. Ihr habt nämlich nach diesem Votum ein Ziel erreicht, das Etablieren einer digitalen Form von Kirche, hieß es da. Das klingt total toll. Wie seht ihr das dann? Könnt ihr dem so zustimmen?
Also das knüpft auch an einen Leistungsauftrag. Dort drin steht, dass die RefLab Community Kirche im digitalen Raum ist. Ich finde das sehr spannend, dass da steht die RefLab Community und nicht das RefLab ist Kirche im digitalen Raum. Und das ist für uns, ich würde nicht sagen, dass wir das erreicht haben, weil wir an ganz vielen Stellen merken, dass wir da noch arbeiten. Und es ist aber für uns schon so ein Leitstern, dem wir folgen. Also wie können wir noch mehr Kirche im digitalen Raum sein, zusammen mit den Menschen, die Podcasts hören, die uns auf Social Media folgen und so weiter.
Ja, und also zum Leuchtturm vielleicht noch. Also das sind schon Blumen, die wir natürlich gerne entgegennehmen. Ich fand das auch schön, dass Andrea das so betont hat. Und also ich meine, wir waren auch erstaunt über den Erfolg mancher Formate und über die Resonanz, die wir gewonnen haben bei Menschen, die sonst vielleicht Kirche gar nicht wahrnehmen. Und das freut uns auch enorm. Und ich finde tatsächlich, also ich würde sagen, es geht in beide Richtungen. Ich glaube, wir sind auch irgendwie stolz auf die Zürcher Landeskirche, dass sie die Weitsicht und die Großzügigkeit und die Vision gehabt haben, dieses Projekt möglich zu machen. Das gibt's in der Schweiz, wie gesagt, so nirgends mehr. Das ist ja mit einem Commitment auch verbunden und mit einem Sinn für die Notwendigkeit, in diese Lebenswelten auch vorzustoßen als Kirche oder mit ihnen in Berührung zu kommen. Also da sind wir stolz auf unsere Kirche. Und umgekehrt finde ich wirklich auch, es gibt Grund für die Zürcher Landeskirche auch stolz auf RefLab zu sein, weil irgendwie, das ist doch toll, wenn man auf so viel Resonanz und Reichweite stößt und so viele Menschen aus fern und nah irgendwo sagen, ja, RefLab, also da könnte ich nicht mehr ohne leben. So. Also das ist doch irgendwie, also ich freue mich einfach daran auch. Wir haben die Marke von 1 Million Podcast-Downloads haben wir schon vor einem Jahr oder so gesprengt. Oder vor 2 Jahren schon. Wow. Das hätten wir jetzt vor 6 Jahren beim Start nicht unbedingt gedacht, dass wir da nach 5 Jahren oder nach 4,5 auf 1 Million Podcast-Downloads sind.
Ja.
Und wir haben da auch immer schöne Begegnungen, wo wir merken, dass wir eben mit diesen Menschen in Berührung kommen, weil das sind dann oftmals nicht die, die kommentieren oder schreiben, sondern die trifft man dann eher zufällig. Also irgendwie nachts um 11 im Zugrestaurant oder Manuel, du mal sogar bei einem Arzt im Urlaub irgendwo auf dem Land, der sagte, ja, das RefLab ist mein geistliches Zuhause. Oh, ich wurde sogar mal an einer Techno-Party angesprochen von jemandem, der einen unserem Podcast hört. Also das sind dann ganz schöne Begegnungen, wo so diese Spitze des Eisbergs irgendwie sichtbar wird.
Ja. Ich war in Berlin unterwegs. Das war die verrückteste Geschichte mit meiner Frau im Urlaub. Und da sind wir so auf das Brandenburger Tor zugegangen, zuspaziert. Und dann hinter uns bewegen sich zwei Menschen und sprechen mich plötzlich an und sagen, du bist doch der von Ausgeglaubt, ich kenne deine Stimme. Das war echt verrückt so. Dass,
an also der solche, Stimme erkennen, ja, das ist ja toll.
Die Leute kennen ja nur, oder oft kennen, bei dir ist es ein bisschen anders, Evelyn, weil du machst auch viele Videos. Aber bei uns, bei mir jetzt bei Ausgeglaubt, die haben am Anfang Videos gemacht und das dann eingestellt und viele kennen nur unsere Stimmen. Da sind wir dann am RefLab Festival und dann sind Leute ganz entzückt, wenn sie neben mir stehen und sagen, die Stimme kenne ich ja, die wissen ja nicht, wie ich aussehe. Weißt du?
Ja. Ja, ich glaube, ich kann das noch erweitern, dass ihr stolz seid auf eure Landeskirche, dass das was Einzigartiges ist. Ich glaube, das ist auch außerhalb der Schweiz recht einzigartig. Also das, was ihr macht und mit dieser verstetigten Unterstützung und diesem Auftrag, so wie ihr ihn ausfüllen dürft, ist mir jetzt im gesamten deutschen Sprachraum eigentlich nichts Vergleichbares bekannt. Also es gibt vielleicht Projekte oder Initiativen oder Abteilungen, die in ähnliche Richtungen gehen, sage ich jetzt mal so, wie zum Beispiel wir, aber letztendlich ja doch was ganz anderes und mit einem anderen Charakter. Und dieses Commitment der Landeskirche, das so stark ja offenbar ist, ist wirklich recht einzigartig, finde ich. Aber der Erfolg gibt Ihnen ja dann offenbar auch recht. Ihr habt sogar Zahlen, auch dass ihr insbesondere euer Ziel erreicht mit Lebenswelten auf Distanz, hast du gesagt, Evelyn, also wir sagen auch oft kirchenfernere Menschen, ne? Also dass ihr auch die im besonderen Maße erreicht, ist das richtig?
Ja, wir haben das mal in einer Marktforschungsstudie überprüfen lassen und da ist rausgekommen, das war auch schon vor fast 3 Jahren inzwischen, aber da ist schon rausgekommen, dass 4 von 10 Menschen, die RefLab-Inhalte konsumieren, sich als kirchenfern bezeichnen würden. Und wenn man das hochrechnet, dann sind das irgendwie 8000 Leute im Monat oder so, oder waren es damals. Also wenn man sich das mal vorstellt, auch wenn es nicht die Mehrheit ist, weil wir machen auch religiöse Inhalte, es ist klar, dass das auch Menschen anspricht, für die Religion in ihrem Leben eine sehr große Bedeutung hat. Mhm. Das möchten wir gerne wieder einmal so erheben, um zu schauen, wo wir da im Moment stehen.
Ja, sehr spannend. Also ich finde, 4 von 10 ist fast die Hälfte mal ganz platt gesagt. Das klingt einfach toll. Also ohne Abstriche jetzt. Glückwunsch. Ja, ihr habt schon ganz kurz angeschnitten, ich will das nicht ganz außen vor lassen. Die Finanzierung bedeutet, ihr habt eine verstetigte Finanzierung, dadurch, dass ihr eben kein Projekt im Projektsinne seid, dass ihr nicht auf ein festgelegtes Ende hinlauft. Und ihr müsst natürlich auch immer mit der Finanzlage euch auch anpassen sozusagen. Was mich jetzt interessiert, ist gar nicht jetzt, wie viel Geld ihr habt oder wie die Landeskirche das irgendwie darstellt, sondern eher, es ist oft so, dass wenn solche Initiativen und Aktionen gibt, die von einer bestimmten regionalen Institution finanziert werden, dann heißt das ganz schnell, ja toll, aber mit sowas Digitalem wie Social Media, Podcasts und so weiter erreichen wir doch viel mehr Menschen, die außerhalb dieser Region sitzen, die eigentlich die Finanzmittel gibt. Also kurz gesagt, hat die Zürcher Landeskirche damit vielleicht auch ein Problem oder gibt's da Leute, die Kritik daran üben, dass man Podcasts eben nicht nur in Zürich und Umgebung, sondern auf der ganzen Welt hören kann?
Ja, die gibt's tatsächlich. Es ist halt schon, es braucht ein gewisses Verständnis für den digitalen Raum und dass der halt nicht nach Kantons- oder sogar Landesgrenzen funktioniert. Wir versuchen da ein gutes Gleichgewicht zu finden, zum Beispiel bei der Finanzierung von Werbebeiträgen, dass wir da schauen, wo ist unsere primäre Zielgruppe und da auch den Auftrag der Landeskirche ernst nehmen. Auch bei der Sprache, zum Beispiel unserer Podcasts, die einen sind auf Schriftdeutsch. Das ergibt dort Sinn, wo wir denken, ein Podcast trägt etwas dazu bei im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich mache meine Videos auf Schweizerdeutsch und den dazugehörigen Podcast auf Hochdeutsch, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. So versuchen wir darauf Rücksicht zu nehmen. Ja, diese Kritik kommt, aber jetzt auch nicht ständig.
Okay.
Ja, und wir versuchen dann auch gerne zu erklären, dass ein großes Publikum oder eine große Zuhörerschaft außerhalb des Kantons und sogar außerhalb der Schweiz. Wir haben ja auch Podcasts, die mehr als 50% HörerInnen aus Deutschland haben, dass das nicht ein Ärgernis sein sollte, im Sinne von, ja, das wird bezahlt von der Zürcher Landeskirche und jetzt kommen da irgendwelche Deutsche und profitieren davon, sondern dass man das natürlich als Kompliment auch auffassen muss, wenn Dinge gut genug sind, um auch über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus gehört und geschätzt zu werden. Die einzige, ich habe das dann auch schon gesagt, die einzige Möglichkeit, mit der wir sicherstellen könnten, dass unsere Inhalte innerhalb des Kantons bleiben, wäre ja, sich so schlecht zu machen, dass nur wir selber und unsere Großmütter das irgendwie hören. Sonst, wenn es gut genug ist, dann ist ja das in der Eigenlogik der digitalen Medien, dass es natürlich nicht auf geografische Grenzen Rücksicht nimmt, sondern ganz viele Leute von überall her inspiriert. Und ich finde das auch richtig verrückt. Man kann ja nachverfolgen, wo quasi aus welchen Ländern die HörerInnen kommen und kann sich da sogar eine Karte anzeigen lassen. Also wir haben, glaube ich, aus 60 Nationen oder so haben wir HörerInnen bis in die Philippinen und USA, Japan und weiß nicht was. Da sind überall, wo irgendwie deutschsprachige Menschen verstreut sind und nach Inhalten zu Spiritualität und Theologie oder Christentum suchen, da sind wir dann irgendwie auch vertreten. Das finde ich sehr schön.
Ja, und das fließt ja auch immer wieder zurück. Also es ist ja nicht ein Einwegkanal, dass wir da senden, sondern wir sind vernetzt, also zum Beispiel mit euch von Yid. Aber ich denke jetzt an unser Podcast-Festival im September, wo wir zum Beispiel den Zeit-Podcast unter Pfarrerstöchtern zu Gast hatten. Und wenn die dann am Anfang einer Folge ganz lobend erwähnen, dass sie hier im schönen Zürich sind und vom RefLab der Zürcher Landeskirche eingeladen wurden, dann regt das natürlich auch HörerInnen von den Pfarrerstöchtern an, die das RefLab bisher nicht kannten, in Zürich und Umgebung da mal reinzuhören, was ihre Landeskirche da eigentlich so Tolles macht.
Und es ist ja tatsächlich auch nicht so furchtbar schwierig, wahrscheinlich rauszufinden, dass das RefLab zur Zürcher Landeskirche gehört, oder? Also die Zürcher Landeskirche hat ja auch tatsächlich was davon.
Ja.
Diese Identifikation ist uns auch wichtig und das sagen wir auch immer.
Ja, also wir haben das auch nie versteckt, auch wenn wir darauf bestanden haben, einen eigenen Webauftritt zu haben, einfach vom Gedanken her, dass Menschen, die jetzt in kirchenfernen Milieus zu Hause sind, dass die jetzt nicht auf einer Website der reformierten Landeskirche nach Inhalten suchen, sondern dann eben einen Webauftritt finden bei uns, der ästhetisch und so weiter anders daherkommt, vielleicht eher ihren Bedürfnissen entgegenkommt, aber unten haben wir das klar ausgewiesen, dass wir eine Initiative der reformierten Landeskirche Zürich sind und wir sagen das ja auch in den Einleitungen unserer Podcasts immer. Ja. Das ist uns auch wichtig, also dafür schämen wir uns überhaupt nicht, im Gegenteil, ja.
Ja, klar.
Ich glaube, diese Beheimatung hilft auch, oder dieser Rückhalt in der Kirche hilft auch beim Wildwuchs der religiösen Podcasts, den es ja auch gibt. Mhm. Also da kann ja jede Person, ob theologisch gebildet oder nicht, kann einen Podcast starten. Und da sind auch immer wieder fundamentalistische Stimmen laut und das unterscheidet uns. Erstens sind wir ein Team. Wir geben einander gegenseitig kritisches Feedback auch. Wir sind Teamfluencer. Wir sind eben nicht einfach Influencer Einzelpersonen. Und das andere ist, wir haben eine Landeskirche im Rücken, zu der wir gehören. Das gibt uns auch eine Legitimation. Das bedeutet, dass wir uns theologisch auch rechtfertigen müssen und mit dieser Vision, den Legislaturzielen der Kirche, uns identifizieren können, diese nach außen tragen wollen. Das kann auch ein Gütesiegel sein.
Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal, ein theologisches auf jeden Fall. Ne?
Ja. Ja. Wollte das nur bekräftigen, dass ich immer noch denke, bei allen vielleicht Bedeutungsverlusten und Glaubwürdigkeitsverlusten, die Kirchen hierzulande auch miterleben, ist es doch immer noch für viele Gesellschaftsteilnehmer immer noch irgendwie ein Zeichen von Seriosität. Also, dass Leute denken, ja, so es mag vielleicht nichts für mich sein, aber gefährlich ist es zumindest nicht so. Dass, mindestens so viel gesteht man den Kirchen, den Landeskirchen noch zu und manchmal auch sehr viel mehr noch, dass man denkt, ja, das sind wichtige Organisationen, die man irgendwie auch ernst nimmt. Ja,
ja. Ja. Jetzt kommt noch so eine typische Nicht-Schweizer Frage von mir, wirklich eine reine Verständnisfrage. Stand denn mal zur Debatte, auch die anderen Sprachräume irgendwie anzusprechen, also den französischen und italienischsprachigen Teil, oder ist das von vornherein eine ganz andere Welt?
Nein, das haben wir bis hier nie diskutiert. Ich glaube, das wäre dann auf jeden Fall ein Thema, wenn es ein nationales Projekt wäre, weil in der Schweiz, auch in der reformierten Schweiz, denkt man mindestens zweisprachig, mindestens Deutsch und Französisch. Das Tessin ist, würde ich sagen, sehr katholisch und gibt nicht große reformierte Gemeinden oder reformiertes Volk dort, aber das wäre dann auf jeden Fall ein Thema. Aber da der Kanton Zürich vollständig, ich sage jetzt mal, ja, das wäre auch zu viel gesagt, wenn man sagt vollständig deutschsprachig, aber das ist quasi ein deutsch-schweizer Kanton. Aber natürlich, die Idee ist auch nicht abwegig dann für zum Beispiel französischsprachige oder so. Wir hatten einen englischsprachigen Podcast, fällt mir jetzt ein.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, in Zürich müsste man, im Kanton Zürich müsste man eigentlich eher dann auf Englisch podcasten, weil es sehr viele Expats hier gibt.
Ja, verstehe.
Das wird schon Sinn machen.
Ja. So, auf der Revlib-Seite steht, Zitat, wir lernen, diskutieren, zweifeln und hoffen zusammen als Community. In Blogbeiträgen, Podcasts und Videos gehen wir dem nach, was uns inspiriert, wichtig und heilig ist. Daraus würde ich für mich gern zwei neugierige Fragen ableiten. Ist Community, ihr habt es ja vorhin schon mal erwähnt, also wie kirchenfern und nah ist nicht das Revlib selbst, sondern auch die Community. Also ist Community überhaupt, also Gemeinde, das Wichtigste für euch oder steht doch Verkündigung im Vordergrund? Und als zweite Frage gleich an das Zitat anschließend, was ist euch denn alles heilig?
Also mir kommt ein Satz aus dem ersten Mission Statement des Revlib in den Sinn, wo es hieß, wir suchen Gott in unserer Gegenwart. Das kommt mir zum Heiligen in den Sinn, dass das Heilige sich überall zeigen kann. Ja, zum Gewicht Verkündigung und Gemeinschaft, das kann man ja nicht so gegeneinander ausspielen. Also es sind zwei der verschiedenen Grundvollzüge von Kirche. Die Gemeinschaft, die Community, wie man das jetzt digital nennen würde, ist uns sehr wichtig. Es ist uns immer wieder auch wichtig zu sagen, Social Media heißen aus einem gewissen Grund Social, auch wenn Menschen aus Kirchgemeinden da einen eigenen Kanal starten möchten oder so, da geht es uns um Austausch und den Slogan Less Noise, More Conversation, den haben wir heute noch. Das war nicht nur zum Start vom Revlib. Und Verkündigung, also es gab mal auch zu Anfang des Revlib den Gedanken, wir machen so verschiedene Shifts und der eine Shift ist, wir sind weniger VerkündigerInnen, sondern ZeugInnen. Also wir drücken auch im Persönlichen aus, was wir mit unserem Glauben verbinden, wie wir Gott erfahren, wie wir Spiritualität leben. Da unterscheiden wir uns auch als Team und da finden die Menschen ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte und Identifikationspersonen im Revlib. Ich lebe meinen Glauben anders als Jana oder Manuel. Und da gibt's verschiedene Ausprägungen und die suchen wir eben auch in der Community. Also wir laden immer wieder dazu ein, was denkt ihr dazu? Wie geht's euch damit? Was ist eure spirituelle Praxis und so weiter?
Ja, das finde ich sehr spannend, den Unterschied zwischen Verkündigung und Zeuginnenschaft, weil das ja tatsächlich die deutlich sozialere Komponente ist. Man sagt, also wenn ich davon spreche, wie ich meinen Glauben lebe, dann können andere Leute viel leichter andocken, als wenn ich über Lehrmeinungen sozusagen spreche und so.
Genau, und gleichzeitig wird einem da manchmal der Vorbehalt oder Vorwurf gemacht, dass man beliebig wird. Und dem möchte ich kurz entgegenwirken, also dass ich sage, es gibt verschiedene spirituelle Typen zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Arten an Gott zu glauben. Das bedeutet ja nicht, dass ich keinen eigenen Standpunkt habe, aber wir befinden uns da eigentlich in guter Tradition. Also man hat in der Bibel, wir haben zwei Schöpfungsgeschichten, wir haben vier Evangelien, also diese verschiedenen Perspektiven auf das, was Menschen mit Gott erleben und wie sie das deuten, die sind schon von Anfang an angelegt und in dieser Tradition verorten wir uns.
Ja, und das war wirklich vom Start von Revlib weg, war das so unsere Maxime, wir betreiben nicht öffentliche, institutionelle, kirchliche Glaubensvermittlung oder Kommunikation. Das ist eigentlich auch ein Schutz, also für uns und für die Kirchenleitung, dass die Kirchenleitung nicht quasi für jedes Wort gerade stehen muss, das in unserem Podcast gesagt wird, sondern wir werden sichtbar und transparent als glaubende Personen, als suchende, als zweifelnde Personen und geben unsere individuelle Perspektive zum Ausdruck und das darf auch in Spannung zueinander stehen und das muss dann quasi auch nicht alles als offizielle Verlautbarung des Kirchenrates oder der Zürcher Landeskirche quasi durch alle Gremien durch, sondern wir machen uns da transparent, wir machen uns auch verletzlich. Das ist auch eine Entscheidung, die wir als Team irgendwie immer wieder für uns auch getroffen haben, dass wir sagen, wir wollen nicht die Nachrichtenagentur der Zürcher Landeskirche sein, die jetzt auch noch was zum Gaza-Konflikt und zum Ukraine-Krieg schreibt, dass man irgendwie aus Reuters zusammenzieht oder so, sondern wenn wir uns äußern zu einem Thema, dann tun wir es aus einer persönlichen Betroffenheitsperspektive oder aus einem persönlichen Anliegen heraus und machen das auch durchsichtig und werden damit natürlich teilweise dann auch angreifbar, weil das ja halt individuelle Perspektiven sind.
Parallelen eigentlich zu kirchlichen Angestellten auch in Gemeinden, also Pfarrpersonen, KatechetInnen und so weiter, die stehen ja auch als Personen für diese Kirche und erzählen vielleicht hoffentlich auch das, was sie selber berührt und was sie erfahren in dieser christlichen Tradition.
Ja, ich finde das gerade spannend, weil genau in diesem Spannungsfeld stehen ja ganz, ganz viele Menschen, auch mit denen wir jetzt im Yid-Netzwerk arbeiten oder die bei uns zusammenarbeiten, die persönliches Zeugnis abgeben, die von ihrem Glaubensleben und ihrem Alltag berichten und die natürlich auch Standpunkte vertreten und ihre Sichtweisen auf Dinge haben und die dann aber sich immer wieder auch wehren müssen, wenn sie so wahrgenommen werden, als würden sie stellvertretend für die Institution sprechen. Und wenn dann die Institution, der sie angehören, da im Sinne von RepräsentantInnen oder Vorgesetzten eine andere Meinung hat, gibt es dann immer wieder Konflikte. Oder sie werden tatsächlich auf das festgenagelt, als würden sie für ihre Kirche sprechen. Und das ist ja einfach eigentlich nicht so. Aber das ist immer wieder ein Missverständnis, mit dem wir eigentlich immer wieder neu zu tun haben, dass wir immer wieder moderieren müssen, so.
Ja. Beruht aber auch wieder auf einem Missverständnis eigentlich, wer ist eigentlich die Kirche? Wer ist eigentlich die Institution? Und das sind Menschen. Es gibt die Tradition des Priestertums aller Gläubigen. Und da würde ich mich jetzt verstehen wollen und nicht in einer Tradition, die ein Dogma hat.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt beim Thema Kritik schon sind, ihr habt auch vorhin schon mal gesagt, natürlich gibt es auch den einen oder die andere, die auf die Finanzen schaut und dass es ja über die Grenzen hinausgeht. Es gibt viele Möglichkeiten, Kritik zu üben oder Sachen zu finden, die einem nicht passen, wenn man ein so innovatives, fast schon avantgardistisches Projekt oder Initiative, wie ihr ja heißt, startet und weiterentwickelt. Was ist euch denn an Gegenwind oder Kritik bisher noch so begegnet? Gab es das in größerem Umfang schon oder sagt ihr, es ist eigentlich relativ gut gelaufen und wir konnten ziemlich frei unseren Weg gehen?
Also wir haben tatsächlich von Anfang weg viel Gestaltungsfreiheit gehabt und haben die auch bis heute. Und gleichzeitig hatten wir natürlich von Anfang an auch KritikerInnen in den eigenen Reihen oder in der eigenen Kirche. Das ist auch ein bisschen typisch reformiert vielleicht, dass man sich eigentlich in kaum einer Sache sind sich alle einig und die Perspektiven sind unterschiedlich. Natürlich auch angesichts schrumpfender finanzieller Mittel sind natürlich die Ansichten sehr unterschiedlich, wo man die verbleibenden Gelder am besten einsetzt. Und bei manchen gehen die Intuition dann sehr stark Richtung alles in die Kirchgemeinden und solche Experimente wie RefLab. Das können wir uns dann leisten, wenn die Pflicht abgedeckt ist. Also diese Idee begegnet uns natürlich schon immer wieder, weil ja auch die Mittel knapper werden und vielleicht nicht alle auf Anhieb auch das Anliegen von RefLab verstehen oder nachvollziehen oder auch diese Vision auf Anhieb teilen, mit Menschen in Berührung zu kommen, die sich als kirchenfern verstehen und die vielleicht auf kurz oder lang jetzt nicht grad der Kirche beitreten und dann zu kirchensteuerzahlenden Mitgliedern werden. Ja. Und dass es trotzdem einen Wert hat, mit diesen Menschen in Berührung zu kommen und auch eine Reichweite in diese Milieus zu entfalten, das muss man teilweise dann auch erklären halt. Und
Inzwischen haben wir aber als RefLab sehr viel Unterstützung und Wohlwollen auch in der Kirche. Also Menschen, die sagen, ich arbeite zum Beispiel im Konfirmationsunterricht mit RefLab-Podcasts oder ich hole mir zur Predigtvorbereitung Inspiration aus den RefLab-Podcasts, die uns das auch zurückmelden, oder eine Konfklasse, die mal vorbeikam im RefLab oder solche Dinge. Also da werden wir schon auch immer mehr als Ergänzung des Angebots wahrgenommen.
Mhm. Na, wie schön, mhm. Ja. Ihr habt es am Anfang schon mal erwähnt, eine eurer Stoßrichtungen ist ja immer auch die Vernetzung. Da interessiert mich jetzt ganz besonders, wie gelingt euch das ganz generell? Ihr habt es auch schon erwähnt, im Spätsommer war ja zum Beispiel wieder euer großes Podcast-Festival. Ist das auch eines der Mittel zum Netzwerken? Oder ihr veröffentlicht ja sogar Bücher inzwischen. Ist wieder ein ganz anderes Medium, jetzt nicht ganz so digital in der Regel. Aber ja, generell das Thema Vernetzung. Welche Strategien habt ihr da so und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Das Podcast Festival ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil das da auch wirklich spürbar wird, so in einer Wärme, in einer Freundschaft, auch mit den Menschen, die da kommen, die Gastpodcasten, dann sei es irgendwie im Hossa-Talk schon erwähnt oder von Schöner Glauben oder ja, man könnte ja da immer sehr viel mehr einladen, als dass man dann tatsächlich Programmslots hat. Das Buch, das Jana Horstmann vom RefLab zusammen mit Ruach jetzt rausgegeben hat, so pflegen wir Freundschaften. Es gibt dann auch Vernetzung, Kooperation lokal, regional. Also wir sind bei einem Coworking dabei von kirchlichen digitalen Menschen in Zürich. Das ist immer inspirierend, da zu sehen, woran arbeiten andere, wie kann man sich da auch mit Know-how aushelfen oder einander gegenseitig ergänzen. Es gibt Kooperationen, die wir suchen, um uns zu entlasten oder ja mit Dienstleistenden und so weiter. Wir haben Inhouse-Kooperationen mit dem reformierten Kloster Kappel zum Beispiel oder mit unserer Schwesterabteilung Fokus Theologie, wo Andreas Loos und Thorsten Dietz dabei sind. Ja, und auch innerhalb des Teams, eben wie gesagt, wir vernetzen uns, wir sind in Kontakt untereinander. Das ist auch was anderes als, denke ich, jetzt bei Menschen, die bei Yid zum Beispiel dabei sind und die einen großen Teil ihres Alltags einfach ja alleine EinzelkämpferInnen sind.
Genau, ja.
Ja, und also vielleicht... Du hast schon gesagt, eben auch die Einzelnen im Team haben ihr Netzwerk. Und was uns natürlich zugutekommt, ist, dass wir wirklich, ich würde sagen, sehr heterogen zusammengesetzt sind. Oder die Leute aus den unterschiedlichsten auch kirchlichen Hintergründen oder gar nicht kirchlichen Hintergründen kommen und so ein bisschen unterschiedliche auch Bubble-Beheimatungen haben und auch unterschiedliche Interessen. Johanna, die ganz stark für Kunst und Kultur interessiert ist und da Hinz und Kunst kennt und sich brutal auskennt und ich habe fast keine Ahnung davon. Und von den unterschiedlichsten Leuten kommen auch unterschiedlichste eigene Kontakte und Netzwerke dazu und dann kann man sich auch immer mal wieder aushelfen oder den eigenen Horizont erweitern durch das Netzwerk, das jemand anders vielleicht hat. Also das ist schon eine, ich finde, eine sehr große Bereicherung. Ich würde wirklich sagen, mein Horizont, mein Lebens- und Denkhorizont hat sich in keinen 5 Jahren meines Lebens so massiv ausgeweitet wie in den letzten 5 Jahren bei RefLab. Wirklich.
Das Was dann auch toll. Noch wichtig ist zu erwähnen, wir pflegen natürlich nicht nur kirchliche Kontakte, also auch eben mit Menschen außerhalb des kirchlichen Bereichs, wo wir zum Beispiel in Zürich gibt es die Empathie-Initiative. Das ist eine aktivistische Initiative, die mehr Empathie und gewaltfreie Kommunikation in den öffentlichen Raum und ins Private bringen möchte. Da sind wir freundschaftlich verbunden. Es gibt ein Designstudio, mit dem wir öfters zusammenarbeiten. Verschiedene KünstlerInnen oder auch Veranstaltungsorte, mit denen wir uns verbinden. Das Philosophiefestival zum Beispiel. Das ist uns auch wichtig, dann Austausch über den Tellerrand hinaus zu pflegen.
Ja, und Podcasts sind natürlich eine super Gelegenheit, zumindest bei Podcasts, die regelmäßig mit Gästen arbeiten. Da kann man sich natürlich die spannenden Leute ins Haus holen. Da kann man dann von der ETH irgendeinen KI-Experten oder eine Expertin interviewen und dann kennt man die und kann auf die Person viel unverkrampfter zugehen, ein nächstes Mal und so. Da ergeben sich tolle Kontakte auch. Ja. Ja.
Also der Imam vom FC Religionen.
Stimmt, ja. Es gibt einen Fußballclub, in dem Angehörige verschiedener Religionen miteinander im Fußball antreten. Ja.
Oh, wie schön, ja. Ja, das klingt alles sehr bereichernd, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist ja auch wirklich der hauptpositive Effekt von Vernetzung, Bereicherung, denke ich. Was wir noch gar nicht ausgesprochen haben, will ich jetzt so gegen Ende nochmal tun. Ausgeschrieben heißt ihr als RevLab ja eigentlich reformiertes Laboratorium. Laborprinzipien wären ja zum Beispiel sowas wie Interdisziplinarität, Kreativität, schnelle Prototypen. Also kurz gesagt, ganz viel ausprobieren. Das habt ihr ja auch schon gesagt, dass ihr auch so das in dem Konzept von Anfang an so vorgesehen habt. Und das ist aber was ganz anderes, als wie man sich kirchliche Arbeit bisher so vorstellt, ne? Und es ist auch was anderes als religiöses Influencer-Innentum. Das habt ihr auch schon gesagt. Bei euch ist ja eher das Teamfluencing quasi, habt ihr es genannt, ne? Wenn ihr jetzt auf die letzten fast 6 Jahre zurückschaut, wo seht ihr jeweils die Hauptunterschiede zwischen eurer Laborarbeit und dem, was so religiöses Influencerentum oder bisher althergebrachte kirchliche Arbeit ist, und welche Erkenntnisse habt ihr da gewonnen? Also so ein bisschen Resümee. Was habt ihr quasi für Erfahrungen mit dieser Art zu arbeiten gemacht? Zwischenresümee natürlich.
Ich kann wieder das Podcast-Festival nennen. Wir haben das jetzt zweimal durchgeführt und das ist ein absolutes Novum und einzigartig, dass eine kirchliche Initiative ein Podcast-Festival auf die Beine stellt, ein großes, wo auch nicht kirchliche Podcasts kommen und ein sehr breites Publikum angesprochen wird. Das fällt mir ein. Aber dann auch Dinge, wie arbeiten wir im Team zusammen? Wir arbeiten sehr partizipativ und tun zum Beispiel auch Dinge wie, dieses Jahr waren wir auf einer Workation, wo wir 5 Tage in Frankreich waren und dann zusammen Tischgebet gesprochen haben und am Fluss meditiert haben, cool. Aber auch auf dem Markt einkaufen gingen. Wir haben dort natürlich auch ganz viel gearbeitet. Das war unglaublich produktiv auch diese Woche. Ich glaube, eine Erkenntnis ist, dass es so ein Mix braucht aus Dingen, die konstant sind, die sich etabliert haben, wo wir auch Profis sind darin, zum Beispiel jetzt Podcasten oder auch die Website als Hub oder solche Dinge, die theologische Kompetenz und Dingen, die in Bewegung bleiben dürfen. Also, dass jemand sagt, ich schreibe jetzt ein Journaling-Buch oder wir bestellen uns eine Hörstation, wo man Podcasts irgendwo im öffentlichen Raum hören kann oder so.
Ja. Also, was uns sicher zugute kommt, auch wenn es manchmal, ehrlich gesagt, um einen Bereich zu leiten, auch ganz schön anstrengend sein kann. Aber ich würde sagen, die Mitarbeitenden, wir sind überdurchschnittlich kreative und ideenreiche Menschen. Also, wir haben immer viel mehr Ideen als Ressourcen, um sie umzusetzen. Und das hilft natürlich, auch Neues anzupacken. Ich würde aber doch sagen, es ist natürlich auch von den Phasen einer Organisation, ist es natürlich am Anfang, ist ja alles Experiment. Man hat noch nichts gemacht. Man probiert alles aus und alles ist ein Experiment. Und dann bewähren sich Dinge. Manche Dinge laufen sogar richtig überraschend gut. Und dann führt man die fort und entsprechend füllt sich ja dann auch die Agenda und füllt sich quasi das Aufgabenpaket. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass man mit dem Daily Business so ausgelastet ist, dass man den inneren Raum und die Zeit und die Ressourcen gar nicht mehr hat, Neues auszuprobieren. Und deshalb ist es schon, ich würde sagen, je älter wir werden als RevLab, desto stärker ist es ein bewusster Effort, ein auch manchmal ein Kampf, diesen Lab-Charakter wirklich noch hochzuhalten. Und wir tun uns, das würde ich jetzt auch sagen, wir wissen, dass wir das sollten, aber wir tun uns wahnsinnig schwer mit quasi Exnovation. Also wir sagen immer, ja, wir können nicht alles gleichzeitig machen, dann müssen wir etwas aufgeben. Ja. Und wir haben das auch immer wieder getan, aber wir schaffen es nur sehr zögerlich, dann Dinge abzusetzen. Aber ohne auch Dinge zu reduzieren, kriegt man den Raum gar nicht frei, Neues auszuprobieren. Und deshalb, ja, das ist ein Kampf. Ja,
natürlich.
Ja, und wir durften jetzt hier schon fast eine Stunde ausbreiten, wie toll es ist und was für tolle Dinge wir machen dürfen und wie, was für ein Ponyhof wir da haben im RevLab, wo wir einfach ausprobieren können, was wir wollen. Aber dieses Lab bringt auch Dinge mit sich, die schwierig sind. Eben, du hast es gesagt, Manuel, man muss sich immer wieder als Team auch finden. Andere Dinge sind, man probiert Dinge aus, die dann nicht funktionieren. Und wie beurteilt man dann, ob etwas gelingt oder nicht? Manchmal eben schleift man dann halbtote Pferde noch ziemlich lange mit sich herum, bevor man sie liegen lässt. Und das sorgt auch für Überforderung. Also da müssen wir uns auch Sorge tragen, gegenseitig und jede Person für sich. Und schlussendlich eben kommt auch das Problem dazu, was Innovationsprojekte überall haben. Die Innovation muss sich immer rechtfertigen. Das Traditionelle muss das nicht tun. Da kämpfen wir genauso wie ihr vermutlich auch und wie andere kirchliche Innovationspersonen. Also es gibt auch neben all dem Tollen und Positiven, das wir schon erzählt haben und dass wir gut unterwegs sind, also wir kämpfen auch.
Ja.
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 Ja, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist einfach der Bedarf an einem Übermaß an Energie, habe ich immer das Gefühl. So, das ist
ja. Ja, ja. Und ich meine, Podcasts haben auch etwas Unerbittliches. Ich kenne das, ich habe 15 Jahre als Pastor gearbeitet und das war Sonntag für Sonntag immer eine neue Predigt und am Montag hat man den Sonntag knapp überlebt und am Montagmorgen steht man vor dem Laptop und der Cursor blinkt und eine neue Predigt muss her. Und das habe ich immer wahnsinnig, oder nicht immer, aber manchmal wahnsinnig anstrengend gefunden. Und bei Podcasts ist es eigentlich dasselbe. Wenn man jede Woche kommt mit Ausgeglaubt, dann ist einfach nach der Aufnahme ist vor der Aufnahme. Und das, man kann da den Tanker nicht endlos befrachten, sonst schafft man das irgendwann nicht mehr.
Das stimmt wohl. Ja, dann lass uns doch ganz kurz, ganz zum Schluss mal in die Zukunft schauen. Was könnt ihr denn schon sagen? Was wisst ihr denn schon? Wie geht's bei euch weiter? Was bringt die nahe oder auch die ferne Zukunft? Oder gar, wenn ihr träumen dürftet, was würde sie denn bringen?
Also die ganz nahe Zukunft bringt eine digitale Weihnachtsfeier des RefLabs.
Oh, wie schön.
Da können wir noch keine Details nennen. Aber da kann man sich schon mal freuen drauf. Die etwas weniger nahe Zukunft bringt mit sich, dass Manuel das RefLab verlässt leider. Willst du da noch was dazu sagen?
Ja, ich ziehe auf Neujahr weiter und nehme eine Aufgabe in Bern in der EKS. Das ist quasi äquivalent zur EKD, die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz. Da übernehme ich den Bereich Theologie und Ethik und gehe jetzt durchaus auch schweren Herzens, weil es mir wirklich nicht leicht fällt, RefLab auch hinter mir zu lassen. Und ich werde es auch nicht ganz sein lassen. Also die Kontakte und Freundschaften bleiben eh bestehen und ich führe Ausgeglaubt meinen Podcast mit Stefan Jütte weiter und so. Und Mindmaps wird in anderer Form auch weitergehen. Also dieser Philosophie-Podcast. Also ich brenne hier nicht alle Brücken ab, aber es ist eine neue Stelle, die ich da auch im Blick auf meine zukünftige Entwicklung und die nächsten 15 Jahre oder so, in denen ich noch arbeiten werde, in Angriff nehme und wo ich mich auch sehr drauf freue. Aber das ist schon jetzt für mich eine einschneidende, auch berufliche und biografische Veränderung.
Ja. Also du wirst dort das Kompetenzzentrum für Theologie und Ethik leiten, hast du, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ja, genau, ja. Das,
ja,
ist mein,
das ist die Stelle. Ja, und sonst ins nächste Jahr starten wir insofern auch in ein bisschen neuer Besetzung. Es kommt ein neues Teammitglied dazu. Und dann wird es ganz sicher neue Projekte geben, auch vom RefLab. Das wird sich immer wieder ein bisschen verändern. Das kriegt man dann mit auf Social Media zum Beispiel oder in unserem Newsletter. Generell sehe ich so als Ton auch vom Arbeiten, dass wir eben uns diesen Lab-Charakter erhalten und gleichzeitig unsere Professionalität und auch die Zuverlässigkeit unserer Zusammenarbeit noch steigern können, da noch besser werden können und so diese Balance noch besser finden zwischen Lab und dass wir das, was wir tun, auch gut machen und nicht einfach so ins Blaue rausschießen.
Dann kann ich dafür nur die Daumen drücken. Zum Schluss kommen jetzt noch die zwei Fragen, die wir allen Menschen stellen, die zu uns in den Podcast kommen. Und die erste lautet so, die dürft ihr jetzt wieder abwechselnd beantworten. Digitale Kirche beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche. Was bedeutet das für dich persönlich? Also was fällt dir dazu ein? Ist ja für ganz unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge, die sie damit verknüpfen.
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich versuche es mehr so aus dem Bauch heraus. Also digitale Kirche ist für mich im Netz gelebte Menschenliebe Gottes, wo Menschen sich begegnen, digital, aber echt, was sich nicht ausschließt, und sich ermutigen zu hoffen, zu glauben, aber auch zu zweifeln, sich verletzlich zu machen, miteinander irgendwie ein Stück Lebensweg zu teilen. Das ist digitale Kirche für mich.
Dankeschön, ja.
Vieles von unserem Alltag spielt sich heute digital ab. Das zieht sich durch und für mich ist digitale Kirche der Teil von Kirche im Sinne einer Gemeinschaft von Menschen, die irgendwie an Gott glauben, wo das im digitalen Raum Ausdruck findet. Das ist für mich digitale Kirche und mir gefällt hier das Bild der digitalen Lagerfeuer sehr gut, weil da gibt es ganz unterschiedliche oder überhaupt der Lagerfeuer. Also es gibt digitale, es gibt analoge. Jeder unserer Podcasts kann ein kleines Lagerfeuer sein mit der dazugehörigen Community, wo man sich Geschichten erzählt, wo man mal schweigend in die Glut schauen kann, wo man gemeinsam isst oder sich nährt im übertragenen Sinn vielleicht. Diese Lagerfeuer gibt es auch im Analogen, in einer Kirchgemeinde und eben auch an ganz verschiedenen anderen Orten, wie bei euch, bei JIT, bei anderen kirchlichen und nicht kirchlichen Initiativen. Und ich glaube, das Feuer, das dort brennt, ist überall dasselbe. Das ist eben diese Menschenliebe Gottes, die dort zum Ausdruck kommt und Menschen wärmt.
Oh, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut als Bild. Vielen Dank. Jetzt kommt die allerletzte Frage, die verbindet bei uns traditionell ein bisschen Träumen mit Aktivismus. Die geht so, wenn du dir eine Bühne, ein Thema und dazu noch ein passendes Publikum oder auch ein nicht passendes Publikum, auf jeden Fall ein Publikum aussuchen könntest, worüber würdest du wo und zu wem gerne mal sprechen?
Ja, also gerne ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich hätte den Wunsch, einmal zu all jenen Menschen zu sprechen, denen ich in meinen 15 Jahren als Pastor im evangelikalen Milieu mit meinen Predigten nicht gerecht werden konnte, die ich bewusst oder, nein, nicht bewusst, aber unbewusst unter Druck gesetzt habe oder irgendwie mit Idealvorstellungen vom Leben, ja, ihnen diese Vorstellungen irgendwie so vor Augen gehalten habe, dass sie sich dabei nicht gut gefühlt haben. Ich würde ihnen etwas von der Gnade Gottes erzählen, die weiter ist als mein eigener Horizont.
Danke.
Ein bisschen themenfremd, also nein, im Thema Kirche immer noch, weil das bei der Vorbereitung auf diese Frage auch so präsent halt war mit diesem, mit dieser Podcast-Aufnahme. Ich finde, die Kirche sollte Kinder ernster nehmen. Ich habe keine eigenen Kinder, insofern themenfremd für mich irgendwie. Und ich spreche da tatsächlich auch zu uns selber vom RefLab, weil ich glaube, die Kirche vernachlässigt Kinder jetzt ganz, ganz pauschal gesprochen und die Bedeutung, die es für die jungen Menschen hat, einen Glauben kennenzulernen, der sie freisetzt und der ihnen ein Urvertrauen gibt, der ihnen Boden gibt im Leben, weil ich einfach für mich merke und das bei ganz vielen anderen Menschen auch merke, wir haben das als Kinder mitgekriegt und das ist, wenn es mit einer Theologie verbunden ist, die eben befreit und nicht unter Druck setzt, wie du das vorhin gesagt hast, Manuel, dann glaube ich, ist das ganz wichtig und jetzt nicht zum Selbsterhalt der Kirche, ich möchte das gar nicht so verstanden wissen, aber einfach, weil man damit so vielen Menschen etwas mitgeben kann, das Halt gibt im Leben.
Ja, vielen lieben Dank. Kann ich sehr gut mitschwingen. Ja, überhaupt vielen lieben Dank, liebe Evelyn, lieber Manuel, dass ihr da wart und uns eure Zeit und natürlich eure Gedanken geschenkt habt. Und natürlich Dank auch an euch, an den Podcast abspielenden Endgeräten da draußen. Schön, dass auch ihr mit dabei wart. Alle Infos und Links zu dieser Episode und natürlich zum RefLab gibt's wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch Fragen, Kommentare, Anregungen, Lob oder auch Ärger loswerden wollt, meldet euch. Entweder via DM auf unserem Insta-Kanal @jit_netzwerk, ihr wisst es bereits, oder über unsere Website www.jit.de. Da gibt's dann auch alles mögliche andere zum JIT-Netzwerk, unsere Newsletter, alle anderen Podcast-Folgen und vieles mehr. Auf Wiederhören bitte und vielen Dank an euch beide.
Tschüss, danke für die Einladung.
Ja, tschüss.
Tschüss.